Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen bei Von Torra on Tour. Es kommt Leben in die Bude Bundesliga, weil plötzlich unerwartet die Hierarchie durcheinander geraten ist. Von der Spitze her grüßen zwei Clubs, die auch noch in der Europa League unterwegs sind, die sich aber dadurch im Tagesgeschäft nicht aufhalten lassen. Nehmen Sie mal das Beispiel Wolfsburg. Als einzige Mannschaft noch ungeschlagen. Und ein bisschen seinen Anteil hat auch mein Gast daran, der Geschäftsführer Sport des VfL.
Egal, wo er hingeht, er bringt den Erfolg mit. Jörg Schmadtke machte aus Sorgenkindern wie Alemannia Aachen, Hannover 96 und Köln Europa League-Teilnehmer.
Er ist für mich ein absoluter Top-Mann in seinem Job.
Ein Mann geht seinen Weg, konsequent und manchmal etwas knurrig, aber immer echt und authentisch. Der Erfolg gibt ihm recht, nach 2 Jahren in der Relegation auch die Wölfe wieder international dabei. Jörg Schmadtke hat einen schlafenden Riesen wach geküsst.
Da ist er also, Jörg Schmadtke, herzlich willkommen. Es läuft rund, 2. Platz nach 7 Spieltagen. Wenn Ihnen das jemand vorgesagt hätte, hätten Sie den einweisen lassen?
Ja, einweisen nicht unbedingt, aber zumindest hätten wir ein bisschen gelächelt. Wobei ich denke, wir den 7. Spieltag haben und nicht zu viel über Platzierung reden sollten. Wir sind total glücklich mit der Entwicklung, die wir haben. Wir haben ja ein paar Veränderungen vorgenommen im Sommer, aber es funktioniert gut. Wir haben eine gewachsene Struktur ein Stück weit mit der Mannschaft. Wir haben im letzten Jahr ein bisschen was geändert. Wir haben in diesem Jahr nochmal nachjustiert. Aber unser Prozess hat ja eigentlich im letzten Jahr schon begonnen unter Bruno Labbadia. Wir eine Mannschaft körperlich besser hergerichtet haben. Also sind deutlich laufstärker geworden. Sie haben mehr entgegenzusetzen. Und das haben wir dieses Jahr rübergetragen und wir sind wieder fit. Wir sind auch in der Lage, donnerstags an Anschlag zu gehen und gestern zum 116 Kilometer zu laufen. Also zeigt, dass die Mannschaft fit ist. Und die neuen Einflüsse vom Trainer funktionieren, weil die Gruppierung zueinander gefunden hat, schon im vergangenen Jahr. Die Etablierten, die 2 wirklich schlechte Jahre hinter sich haben, waren bereit, nochmal neue Dinge aufzunehmen. Und die Neuen haben die Dinge dann mit nach vorne getragen. Und so ist es auch in diesem Jahr. Dieses Jahr haben wir dann neue Einflüsse bekommen über das Trainerteam, mit dem wir sehr, sehr glücklich sind. Und er macht sehr gut, Oliver Glasner, mit seinem Team, weil er sehr pädagogisch unterwegs ist, weil er die Jungs auch intellektuell anspricht. Und somit seine Ideen vermittelt. So, und das kommt bei der Mannschaft gut an. Der Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen, weil wir sind noch nicht mit allem total zufrieden. Aber die Stoßrichtung ist die richtige. So, und deswegen sind wir mit dem Start sehr zufrieden.
Über den Trainer reden wir natürlich nachher noch mal etwas intensiver. Aber die Mannschaft, darum geht es mir zuerst, die haben Sie ja eigentlich im Kern beibehalten. Gestern zum Beispiel hat ein einziger Neuzugang gespielt. Ist es also auch die Kontinuität? Ist das auch ein Schlüssel des Erfolgs in Wolfsburg?
Ja, ein Stück weit schon. Als ich vor gut einem Jahr hierher gekommen bin, war die große Frage aus den 2 Jahren Relegation, was machen wir? Also müssen wir komplett Veränderungen vornehmen? Ehrlich gesagt, als ich von außen drauf geschaut habe, habe ich gedacht, man müsste eine größere Veränderung in der Gruppierung vornehmen, weil ich mir nicht sicher war, wie die einzelnen Charaktere sind. Aber es war relativ schnell deutlich, dass hier Dinge einfach nur brach lagen, dass man die wieder befreien musste. Und das haben wir letztes Jahr getan. Das haben wir letztes Jahr nicht viel verändert. Wir haben fast gar nicht 4 oder 5 Verpflichtungen getätigt. Und dieses Jahr haben wir auch relativ human verpflichtet, also auch wenig. Das stimmt, der Kern ist zusammengeblieben, weil der Kern aber auch bereit war, Dinge zu verändern, also die Arbeit einzunehmen, die letztes Jahr eingefordert worden ist. Oder dieses Jahr auch sich mit dem Spiel noch intensiver zu beschäftigen und dem Trainer ein Stück weit zu folgen. Nämlich so, wie er gerne Fußball spielen möchte, so wie er Fußball sieht, man stärker aus der Aktion gegen den Ball heraus sein Spiel entwickelt. So, und das ist gut angenommen worden. Und deswegen gab es keine Veranlassung, in diesem Jahr nochmal großartig zu ändern, weil wir im letzten Jahr wirklich einen richtig guten Job gemacht haben. Und darauf bauen wir ein Stück weit auf.
Das ist aber früher gang und gäbe in Wolfsburg, dass man ständig was verändert hatte, dass man auch viel Geld in die Hand genommen hat. Jetzt, ich glaube, nur 28 Millionen bei 15 Millionen Einnahmen. Hat der Konzern oder ist der Konzern da auf die Bremse getreten?
Also mir ist schon gesagt worden, dass wir ja nicht Phantasialand sind, dass wir ja nicht machen können, was wir wollen. Und ich finde das aber auch okay, weil ich finde, das ist auch die Herausforderung und auch Teil unseres Jobs, dass wir mit den Rahmenbedingungen, die wir vorfinden, möglichst optimale Produkte erzeugen, also eine Mannschaft erzeugen, die in sich eine gewisse Homogenität hat, die eine Qualität hat und mit deren Trainerteam dann auch wirklich vernünftiger arbeiten kann. So. Aber es ist schon so, dass wir nicht uns einfach Dinge aus dem Kopf drücken können und die dann auch umsetzen, weil Geld keine Rolle spielt, sondern wir haben auch die kaufmännischen Gesetzgegebenheiten, nämlich Einnahmen und Ausgaben sollten einigermaßen im Lot sein.
Gut, aber Ihre Vorgänger, die hatten ja praktisch unbegrenzte Möglichkeiten, wenn man so will, ne?
Ja, aber wir haben natürlich in der Führung von VW auch eine Veränderung. Mhm. Und wir haben jetzt mit Frank Witter jemanden, der schon sehr stark auf Zahlen achtet. Also das ist ein Finanzer und das merkt man dann auch. Aber er hat trotzdem eine große Leidenschaft für den Fußball und sieht Notwendigkeiten. Also wir haben letztes Jahr auch ein Ergebnis eingefahren, was nicht richtig gut ist. Aber weil die Notwendigkeit einfach gesehen wurde, wir müssen die Mannschaft stabilisieren. Jetzt haben wir sie auf Platz 6 stabilisiert. Das ist ein bisschen überperformt vielleicht als das, was wir uns am Schreibtisch ausgedacht haben. Aber es war schon klar, wir versuchen müssen, nicht wieder unten rein zu geraten. Und dafür ist dann auch Geld ausgegeben worden. Aber es ist nicht so, wenn wir einen Spieler finden, der 30 Millionen kostet oder mehr, dass wir den mal ohne weiteres verpflichten können und auch wollen.
Also tun Sie noch mal ein bisschen mehr Butter bei die Fische. Bis wohin können Sie denn gehen? Wann stoßen Sie an Ihre finanziellen Grenzen? Wann schreitet Frank Witter ein?
Ja, wir haben im Vorfeld einen Budgetplan und wenn der überschritten wird, dann gehen wir noch mal in internen Dialog.
Aber inwieweit müsste dann so ein Standort wie Wolfsburg sich doch eher so ein bisschen auch mal wieder um Stars bemühen, um ein bisschen Glanz in die Hütte zu bringen?
Na, ich glaube, wir am Ende über sportliche Erfolge einen Glanz in die Bude hineinbekommen. Und ich glaube, wir gut beraten sind, wenn wir uns hier auch um die Region kümmern, wenn wir eine Vernetzung mit unserer Region hinbekommen. Und da sind wir dabei, mit kleinen Schritten deutlich klarer zu machen, dass uns dieser Standort wichtig ist und dieses Umfeld wichtig ist. Das fängt in der Jugendarbeit an, das fängt damit an, dass wir Sozialprojekte haben, eine Mannschaft rausgeht und Sozialprojekte betreut. Also wir versuchen schon, diese Region ein bisschen stärker für uns einzunehmen und über diesen Schritt dann auch über die Region hinaus zu gehen.
Gut, aber bringt ja offensichtlich nicht so viel, weil im Stadion verlieren sich manchmal 10.000 Zuschauer.
Ja, wir haben natürlich eine Sonder. Also ich weiß, dass da bundesweit drüber gelacht wird, wenn wir bei einem internationalen Spiel 10.000 Zuschauer haben. Aber wir haben hier schon eine Sondersituation. Also das ist nicht vergleichbar mit anderen Städten. Also zum einen haben wir 125.000 Einwohner, darf man nicht vergessen. Also das ist relativ überschaubar. Und wir haben bei Abendspielen man kann das akzeptieren oder nicht, wir haben einen Werkswechsel, also das heißt Schichtwechsel. Das heißt, wir haben zwei Schichten, die nicht zum Spiel kommen können. Und das tut uns dann am Ende schon weh und das findet man dann auch in den Zuschauerbilanzen wieder.
Klar, alles einzusehen, aber früher hat man Effenberg geholt, man hat De Bruyne geholt, auch um das Image ein bisschen zu verbessern. Ja, muss Ihnen das heute egal sein?
In Anfangszeiten, um so ein bisschen so eine Marke nach draußen zu geben. De Bruyne war dann sportliche Qualität, die man eingekauft hat, weil man die wirtschaftlichen Möglichkeiten hatte. So, aber wir haben jetzt auch Spieler, die, glaube ich, überregional auch wahrgenommen werden. Also wir haben eine Mannschaft, die hochspannend und auch interessant ist, also auch junge Spieler dabei sind, auch schillernde Persönlichkeiten dabei haben. Also wir sind schon eine Mannschaft, wenn man sich mit uns beschäftigt, die ist schon auch bundesweit interessant. Also es sind schon Charaktere dabei, die machen auch Spaß. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz.
Ein Wout Weghorst haben sie zum Beispiel, oder Weghorst, wie der Holländer sagt. Ne? Gestern wieder aus 1-0 geschossen, das einzige Tor. Der zweitbeste Scorer in der Bundesliga im Jahr 2019. Und trotzdem ist er wieder nicht für die Nationalmannschaft nominiert worden. Wie sehen Sie das?
Spricht entweder für die holländischen Stürmer, weil sie anscheinend viele haben und das an Wout vorbeigehen können. Andererseits für mich ein Stück weit unverständlich, weil er nicht nur ein Arbeiter ist, sondern auch ein Torjäger ist und diese Kombination man eigentlich gerne in seinen Reihen hat. Deswegen, ich verstehe es nicht. Aber der holländische Nationaltrainer wird schon wissen, warum er an ihm vorbeigeht. Aber ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, wann Wout auch in der Nationalmannschaft auflaufen wird.
Hat man da als Geschäftsführer Sport nicht manchmal Lust, so ein bisschen Einfluss zu nehmen, mal mit dem niederländischen Verband zu telefonieren oder wie Uli Hoeneß das über die Öffentlichkeit zu regeln, wenn die Nationalspieler vom FC Bayern nicht nominiert werden?
Kann man machen, aber die Frage ist, welchen Effekt man dadurch erzeugt. Also ich glaube, die Holländer schon so autark sind, dass sie sich nie, also selbst vorbehalten, wen sie einladen und wen nicht. Natürlich hat man hin und wieder mal den Impuls, mal sich dort zu melden und zu sagen, Jungs, kommt doch mal vorbei, wir laden euch mal ein, schaut euch mal bitte euren Spieler an.
Machen sie aber nicht.
Nein.
Warum nicht?
Ja, weil ich keinen zwingen und drängen will, weil ich finde, die Qualität steht für sich und ich finde, dauerhaft kann man eh nicht dran vorbeigehen. Das ist eine Frage der Zeit, wann er eingeladen wird.
Damit können wir auch einen kleinen Sidestep machen zur deutschen Nationalmannschaft. Es gab halt dieses Torhüter-Scharmützel zwischen Ter Stegen und Neuer. Sie selbst haben 375 Mal in der Bundesliga gespielt als Torhüter. Das nur für die Jüngeren, ne? Damit man das auch mal in Erinnerung ruft.
Nicht, ne?
Man glaubt es kaum, ja. Aber es war ein guter, der Jörg Schmadtke, das kann ich wirklich sagen. Wie sehen Sie die Situation zwischen den beiden? Wie unnötig war das überhaupt, dieses Scharmützel?
Ja, ich glaube, das ist relativ viel aus wenig gemacht worden. Also, Ter Stegen hat gesagt, die Länderspielreise war für ihn unbefriedigend. Darauf ist dann geantwortet worden von Manuel Neuer. Und dann haben wir 4-5 Tage da ein Wortgefecht in der Öffentlichkeit, was man eigentlich nicht brauchte. Und dass man als Torwart unzufrieden ist, wenn man nicht spielt, kann ich durchaus nachvollziehen.
Ja.
Zumal dann, wenn man auch noch das Gefühl hat, man hat die Qualität, auf dem Platz zu stehen. Also deswegen kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Und eigentlich ist es auch eine gute Eigenschaft von einem Sportler, jedes Spiel machen zu wollen.
Gut, die beiden kommen jetzt wieder zusammen und Ter Stegen ist auch gesagt worden, er spielt gegen Argentinien, Neuer dann in der EM-Quali in Estland. War das eine salomonische Entscheidung von Jogi Löw? Würden Sie sagen, da hat er mal alles richtig gemacht?
Ja, ich glaube, er macht insgesamt vieles richtig. Also es ist nicht so, dass ich glaube, dass er viel falsch macht. Ja, ich weiß nicht, ob es Ter Stegen am Ende befriedigen wird, in einem Freundschaftsspiel im Tor zu stehen.
Aber es ist Argentinien immerhin, ne?
Das stimmt, aber auch nicht mit der allerersten Garde, muss man auch sagen. Aber nichtsdestotrotz, du willst den Wettkampf und den Wettkampf hast du nur bei Quali-Spielen oder bei Turnieren und nicht bei Freundschaftsspielen. Also, das ist, ich übertreibe ein bisschen, besseres Training. Aber ja, man wird sehen, wie das weitergeht. Ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass wir wirklich immer noch gute Torhüter haben, auf Top-Niveau. Und dann wird dann vom Trainer die richtige Entscheidung getroffen.
So, aber wenn die beiden sich jetzt wieder treffen, kann man da unbefangen miteinander umgehen im nächsten gemeinsamen Training?
Ja, normalerweise schon.
Ja,
ja, also die Torhüter haben ja die Eigenart, dass sie eigentlich Einzelsportler sind in der Mannschaftssportart. Das heißt, Die sind darum bemüht, ihr Spiel nach vorne zu bringen und dann in der Mannschaft zu helfen. Und da kümmert man sich weniger um den Nebenmann.
Haben Sie mal so eine Situation gehabt mit einem Konkurrenten in Freiburg oder in Düsseldorf?
Ich habe auch Kollegen gehabt, mit denen ein bisschen schwieriger war. Mhm. Teilweise lag es an mir, teilweise an dem anderen. Aber ich habe auch ein gutes Einvernehmen mit Kollegen gehabt, also wo wir die Zimmer geteilt haben und wo wir auch heute noch im Kontakt stehen.
Gut, aber wenn einer mal gesagt hat, Moment, mache ich Sie das nicht ein, dass der Schmadtke da immer spielt, da haben Sie vielleicht auch mal gesagt, mit dem muss ich nicht unbedingt ein Bier trinken gehen nach dem Training, oder?
Ja, doch, aber die Rollen waren schon deutlich verteilt bei uns.
Sie waren immer die Nummer eins.
Ja.
Aber inwieweit nimmt ein Manuel Neuer das jetzt einfach so auf bei der nächsten Begegnung in der Nationalmannschaft? Inwieweit sagt er, okay, ich stelle mich einfach, ich rede mit ihm auch ganz normal?
Ja, ich gehe davon aus, dass die beiden ganz normal im Dialog sein werden. Also ich glaube nicht, dass sie ein Doppelzimmer haben. Ich glaube nicht, dass sie zusammen einen Kaffee und Kuchen zu sich nehmen. Aber trotzdem wird man normal miteinander umgehen, so wie das in der Mannschaft auch sich gehört. Also ich glaube, beide Sportler genug sind, die Situation für sich anzunehmen. Klar, seine beste Leistung will jeder abrufen. Ja, und dann hat man zu akzeptieren, mit dem Trainer entscheidet.
Gut, dann kommen wir zurück zur Bundesliga, zur aktuellen Situation und leiten diesen Block vielleicht mal ein mit einer kleinen Schnellfragerunde, Jörg Schmadtke. Also, wenn ich auf meinen Ex-Verein SC Freiburg blicke, dann?
Dann bin ich sehr überrascht, wie sie aus den Löchern gekommen sind. Andererseits spricht es für Qualität, die an diesem Standort vorherrscht. Sowohl in der Mannschaft als auch im Trainerteam.
Hätten Sie das erwartet?
Freiburg ist immer dafür gut, auch mal einen positiven Ausreißer zu haben, ja.
Düsseldorf und Köln, ebenfalls Ex-Vereine, werden in Sachen Abstieg?
Ich glaube, sie werden im unteren Tabellenhälfte dabei sein, aber sie werden am Ende nichts damit zu tun haben.
Haben beide die Substanz? Ich meine, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, dann sieht man, die haben sich halt doch schön weit unten eingenistet, ne?
Ja, aber es ist erst der Start und wenn du wie Köln jetzt wieder als Aufsteiger, zwar nicht als normaler Aufsteiger, aber als Aufsteiger, musst du dich auch an die neue Herausforderung Bundesliga gewöhnen. Das dauert ein Stück weit. Und man darf sich halt vor allen Dingen in Köln nicht beirren lassen von der großen Emotionalität, die um den Verein herum herrscht. Und Düsseldorf hat letztes Jahr bewiesen, dass sie sich super entwickelt haben. Und Friedhelm Funkel wird mit der Mannschaft auch wieder Stabilität erzeugen können.
Welchen von diesen Vereinen verfolgen Sie eigentlich am meisten und mit dem meisten Herzblut?
Ja, Düsseldorf ist mein Heimatclub. Also ich bin in diesem Club groß geworden. Das ist ein Stück weit zu Hause. Ich meine, ich habe noch eine Wohnung in Düsseldorf. Das ist mein Lebensmittelpunkt, wenn ich mal nicht im Job bin. Ich würde mal mit Heimat verbinden. Und deswegen ist Fortuna Düsseldorf schon mein Heimatclub.
Deutscher Meister wird in dieser Saison?
Einer, der die meisten Punkte einfahren wird.
Hey, an anderer Stelle hätte ich Sie zum Zahlen aufgefordert.
Ich kann gleich was in den Sparschwein werfen.
Okay, Bayern München haben Sie jetzt plötzlich nicht mehr spontan gesagt. In den letzten sieben Jahren.
Ist ja klar, die Fragestellung ist ja so gewählt, dass man auf Bayern München kommt und dann kommt die Nachfrage, naja, aber im Moment klappt es nicht so 100%.
Die Nachfrage kommt jetzt auch gleich.
Ist ja logisch. Aber Bayern München hat schon eine riesige Substanz. So, jetzt muss man abwarten, wird es mit Dortmund, wird es mit Leipzig, wird es mit den anderen. Vielleicht kommt aber auch einer noch von unten vorbei mit Stabilität, den wir gerade nicht auf der Rechnung haben. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, würde ich denken, dass Dortmund und Bayern die besten Chancen haben, Meister zu werden.
Bayern wird komischerweise gerade jetzt zur Wundertüte. Ne? War das gegen Hoffenheim dieses 1-2 jetzt ein Ausrutscher oder war es 7-2 in Tottenham der Ausrutscher?
Ja, ich hab's verfolgt am Wochenende. Ich bin eh ein Skeptiker, wenn ich Berichterstattung verfolge, weil mir ist die oft zu platt, sie ist mir oft zu negativ. Und was man jetzt am Sonntag daraus macht, das Tottenham-Ergebnis wäre der Ausrutscher. Ich glaube, das wird den Bayern nicht gerecht, das wird aber auch Hoffenheim nicht gerecht. Also, aber die Frage ist natürlich, sind wir international so stark? Also wenn man sich die Tabelle anschaut, mit 16 Punkten der Erste und ich glaube der Siebte auch mit 14 Punkten, das sind 2 Punkte Unterschied. Ist die Ausgeglichenheit ein Zeichen von Stärke oder von Schwäche? Das ist die berühmte Frage nach dem Wasserglas, ob es halb voll oder halb leer ist. Also
ist die Frage nicht zu beantworten anhand des Saisonverlaufes? Also ist es eher wirklich Qualität?
Wenn ich jetzt Spieler Bayern gegen Tottenham sehe, dann muss ich sagen, ist es ein Zeichen der Qualität. Dass Bayern nämlich nicht wegmarschiert ist, so wie Liverpool in England, sondern dass sie noch nicht mal als Erster sind, sondern nur in Anführungszeichen, ich weiß gar nicht, Dritter, Vierter, Fünfter gerade sind, also, aber 2 Punkte hinterm Ersten stehen. Das ist immer die Frage, von welcher Seite man es betrachtet. Ich glaube, der Wettbewerb extremst umkämpft ist in Deutschland. Ich glaube, dass wir eine Liga haben, die ausgesprochen kompliziert ist, weil wir gute Fußballer haben, aber auch eine unglaubliche Physis haben. Wenn man sich die Laufwerte anschaut, sowohl Sprints, aber auch Kilometerleistungen anbelangt, dann ist das schon eine ziemliche Hausnummer.
Gut, aber nach dem letzten Wochenende, da kann man ja bis auf Wolfsburg und Gladbach fragen, ja, will dann von den anderen eigentlich keiner deutscher Meister werden? Die lassen überall Punkte liegen.
Ja, am 7. Spieltag wird die deutsche Meisterschaft seltenst entschieden. Aber wir warten mal ab, wie das Rennen weitergeht. Aber ich sehe, wenn ich in der Bundesliga unterwegs bin, bin relativ viel unterwegs, ich sehe qualitativ gute Spieler. Ich war in Leverkusen, Leipzig, habe ich mir angeschaut live. Und muss sagen, war Top-Fußballspiel. Also das war unterhaltsam und Unterhaltung pur. Also, das hat richtig Spaß gemacht auf der Tribüne.
Ja, dass die Bundesliga dann vielleicht doch enger zusammengerückt ist.
Ja, ich glaube schon, dass es ein bisschen rutscht, aber am Ende des Tages haben wir 2-3 Mannschaften, die wahrscheinlich über den Dingen stehen werden. Aber der Fight dahinter um die Plätze, der ist spannender und enger geworden, ja.
Über diese zwei, drei Mannschaften werden wir gleich auch noch reden müssen, denn da ist ja immer noch der selbsternannte Titelkandidat Borussia Dortmund und da sind die Leipziger zweimal nächster Gegner vom VfL Wolfsburg. Das alles besprechen wir gleich. Wir sind zurück bei Von Tora und Tour, heute mit Jörg Schmadtke, dem Geschäftsführer Sport des VfL Wolfsburg. Geredet haben wir schon über das enge Bundesliga-Rennen, an dem Borussia Dortmund, der selbsternannte Meisterschaftsfavorit, derzeit allerdings nur peripher teilnimmt. Wenn man so einen Titel ausruft als Saisonziel, Jörg, und wenn es denn nicht so läuft, kann man darauf kommen, dass es vielleicht doch zu forsch gewesen ist? Oder war es gut, um der Mannschaft wirklich halt das einzuhämmern?
Ich finde euch Journalisten schon witzig teilweise. Also teilweise fordert ihr ein, die Ziele klar formuliert werden in der Öffentlichkeit. Da macht es den Club und es läuft vielleicht, weiß ich, 2-3 Punkte schlechter, als man das gerne hätte. Und dann sagt ihr, ist das vielleicht eine Überforderung und ist es vielleicht zu forsch gewesen. Ich glaube nicht. Ich glaube, jeder Club muss für sich herausfinden, ob es sinnvoll ist, seine Mannschaft auch öffentlich und sein Trainerteam öffentlich und sich selber damit auch öffentlich unter Druck zu setzen oder nicht.
Aber das ist ja gerade die Frage nach dem Druck. Also ich finde schon richtig, was Sie sagen. Wie man es macht, machen die Feinde es verkehrt, weil die Journalisten das alles immer von zwei Seiten sehen können und drehen können. Völlig klar, ne? Aber auf der anderen Seite, Dortmund bringt jetzt des Öfteren einfach Vorsprünge nicht nach Hause.
Aber nach meiner Einschätzung liegt das nicht in dem Grund, dass man gesagt hat, man will ernsthaft Meister werden. Mhm. Sondern sie haben im Moment eine andere Problematik, die ich nicht kenne und von außen auch nicht beurteilen kann. Aber es ist richtig, dass sie über weite Strecken gut spielen und am Ende dann trotzdem das Spiel nicht zu Ende gespielt bekommen. Sie kriegen es nicht über die Ziellinie gebracht. Warum das so ist, kann ich nicht beantworten.
Ja, wie könnte das mit Druck zu tun haben oder dass man es im Kopf hat?
Die Mannschaft ist schon eher eine stabile Mannschaft, wenn man sich die betrachtet, mit unglaublicher Einzelqualität bestückt. Ich glaube nicht, dass es mit Druck von außen oder mit dem Ausrufen der Meisterschaft zu tun hat, glaube ich nicht. Ich glaube, dass da eher andere Dinge eine Rolle spielen. Wie gesagt, ich kann sie nicht beurteilen von außen, aber ich glaube nicht, dass es mit Druck oder mit der wir wollen Meister werden, zu tun hat.
Haben Sie denn ein klares Saisonziel ausgegeben für den VfL?
Ja, intern schon.
Und?
Also Stabilisierung auf dem guten Niveau, in der oberen Tabellenhälfte.
Nach außen Stabilisierung, ne? Genau. So sagt man es. Aber nach innen heißt dann schon, die Europa League wollen wir schaffen.
Hey, wir schauen uns, also wir haben eine Veränderung, eine grundsätzliche Veränderung mit dem Trainerteam vorgenommen, weil Bruno Labbadia seinen Vertrag nicht verlängert hat. Deswegen haben wir uns einen neuen Trainer hinzugeholt. So, und man muss natürlich schauen, wie diese neuen Dinge, die neuen Elemente, die er reinbringt, wie schnell die funktionieren. Das sieht im Moment sehr gut aus, gar keine Frage. Aber wir schauen mal, wie wir im Winter dastehen und ob wir dann vielleicht nochmal irgendwas intern ausrufen müssen. Wobei wir intern natürlich schon für uns alle den Anspruch haben als Sportler zu sagen, wir lassen keinen Krümel liegen, wir wollen alles mitnehmen. So. Und wenn man alles mitnehmen will, und das ist ja auch so, jeder Sportler geht ins Spiel, um jedes Spiel zu gewinnen. Also wir fahren ja nicht irgendwie hin und sagen, eine knappe Niederlage wäre toll, und das macht ja keiner, sondern wir gehen rein, um Spiele zu gewinnen. Das bedeutet am Ende 102 Punkte will man haben.
Klar, aber Sie sagen trotzdem nicht wie Dortmund, wir wollen Fünfter oder Sechster werden, Dortmund sagt Erster, klar. Sie sagen das nicht und sagen aber auf der anderen Seite, Sie finden es trotzdem gut, was Dortmund macht, nämlich ein klares Ziel auszugeben.
Ich finde, das kann passend sein für Clubs, aber ich finde die Formulierung auch für viele Clubs völlig unnötig. Also die öffentliche Formulierung von Saisonzielen völlig unnötig, weil man jede Woche, dann kommt ihr und sagt, ihr seid überperformt, also ihr habt euer Ziel zu niedrig gesetzt oder aber euer Ziel zu hoch gesetzt. So, das heißt, ich bin jeden Tag in der Rechenschaft schuld, euch zu erklären, warum welche Dinge gerade nicht so sind, wie ihr sie gerne hättet. Und entscheidend ist, wird man als Mannschaft und wir als Club intern, wie zufrieden wir sind und wie wir unsere Dinge nach vorne getragen bekommen.
Wenn Sie jetzt aber mittelfristig denken beim VfL, ist da nicht irgendwann das Ziel Meisterschaft auch mal wieder eins, was ins Blickfeld rücken könnte?
Also muss das Ziel sein, dauerhaft im internationalen Geschäft sein zu können, ja.
Gut, und damit sind wir jetzt beim Trainer. Wie viel hat er damit zu tun?
Ein Trainer hat immer viel mit Erfolg zu tun. Auch, Klammer auf, mit Misserfolg auch oftmals so. Aber er hat natürlich mit Erfolg zu tun, weil er ist derjenige, der seine Ideen in die Mannschaft transportieren muss. Und er muss 25 junge Menschen oder noch mehr muss er handeln. Also er muss diese Gruppierung ein Stück weit führen und muss schauen, dass sie austariert und balanciert ist. Das ist eine wichtige Aufgabe, die nicht immer ganz leicht ist.
Wie sind Sie auf Oliver Glasner überhaupt gekommen? Ich meine, der Mann hat ja, ich sag mal, in Linz gearbeitet, für Deutsche eigentlich unterm Radar, ist da aber Vizemeister geworden. Nur, wie kommt man dann auf so einen?
Ja, weil ich gucke viel österreichischen Fußball, weil ich Freunde habe, die drüben leben und im Fußball ein bisschen verbandelt sind. Beim Lask ist es jetzt so, den Vizepräsidenten kenne ich sehr gut. Wir sind befreundet, wir telefonieren häufiger. Und dann höre ich natürlich schon zu, wenn er über seine Mannschaft, über seinen Club und auch über seinen Trainer redet. Und ich kenne Oliver, das weiß er wahrscheinlich gar nicht, aber ich habe ihn schon gesehen, da waren die noch in der zweiten Liga. Und dann ist er aufgestiegen, ein Pokalspiel gesehen, ein Halbfinale gesehen, wo er unglücklich ausgeschieden ist. Und dann verfolgt man solch einen Trainer und schaut sich an, wie geht er mit bestimmten Situationen um, welche Handschrift hat seine Mannschaft, wie coacht er von draußen, wie gibt er seinen Input an die Mannschaft weiter, wie funktioniert er in einem Club so und die Dinge habe ich ein Stück weit beobachtet und verfolgt und dann, als wir uns um einen neuen Trainer bemühen mussten, habe ich mich der Dinge erinnert und dann haben wir uns mit ihm auseinandergesetzt und ich muss sagen, es war ein sehr, sehr intensives und ein sehr interessantes Gespräch, was wir mit ihm geführt haben. Das war vielleicht das inhaltlich interessanteste und vielleicht auch intensivste Gespräch, was wir geführt haben.
Und was macht Oliver Glasner nun besser als Bruno Labbadia?
Ich finde, dass diese Vergleiche unstatthaft sind, also dass es nicht in Ordnung ist. Nochmal, Bruno Labbadia hat hier wirklich einen richtig tollen Job gemacht. Hat die Mannschaft in die Relegation, aus der Relegation rausgeführt und in der Bundesliga gehalten und hat letztes Jahr einen Top-Job mit den Jungs gemacht. So. Warum auch immer, wir haben den Vertrag nicht verlängert bekommen, das muss man dann auch akzeptieren. Und jetzt kommt Oliver mit seinen Ideen und mit seinem Trainerteam. Und was er deutlich anders macht, ist das Spiel gegen den Ball, wo die Balleroberung stattfindet, wie die Restverteidigung aussehen soll. Das ist ein wichtiges Asset, da liegt da viel, viel Wert drauf. Und dann in die Umschaltmomente zu kommen. So. Und er ist sehr pädagogisch unterwegs, wie ich vorhin schon gesagt habe. Er versucht, die Spieler nicht nur mit Worten zu überzeugen, sondern ihnen auch Beispiele zu geben und sie intellektuell mitzunehmen und ihnen zu erklären, warum er die Dinge so haben möchte, damit man die Dinge besser umsetzen kann.
Aber da müssen Sie, glaube ich, auch sehr, sehr froh sein, dass Oliver Glasner, Ihr neuer Trainer, so gut eingestartet ist, weil sonst hätte Ihnen ja das Thema Bruno Labbadia auf die Füße fallen können, ne?
Das ist so in unserem Job. Aber wir sagen, am Ende des Tages muss man Dinge machen, von denen man überzeugt ist. So. Und das ist auf allen Seiten so, auf beiden Seiten. Also auch der Bruno hat sich entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern.
Ist ja irgendwie komisch. Ne? Irgendwie haben wir festgestellt, hat Jörg Schmadtke mit seinen Trainern viel Erfolg, aber auf der anderen Seite passt es dann halt ab und zu mal nicht. Wie viel, das fragt man sich, hat das auch mit der Persönlichkeitsstruktur des Geschäftsführers Sport beim VfL Wolfsburg zu tun? Ein Psychogramm.
Wenn es um ihn geht, waren sich immer alle einig.
Er ist eine Persönlichkeit, die etwas darstellt.
Jörg Schmadtke hat hier sportlich erfolgreiche Arbeit geleistet.
Er ist jemand, der einfach ein toller Geschäftsführersport ist.
Aber genauso groß wie die Bewunderung war am Ende immer die Verwunderung.
Ja, der Zeitpunkt ist vielleicht ein bisschen überraschend.
Ja, das hat mich zunächst natürlich überrascht.
Denn bei all seinen Stationen kam es nicht nur überraschend, sondern fast schon aus heiterem Himmel, dass es am Ende hieß:
Ich gehe jetzt nach Hause und mehr nicht.
Immer wieder brach er seine Aufgaben ab. Dabei ist Jörg Schmadtke eigentlich nirgends wirklich gescheitert. In Hannover beispielsweise gab es Risse zwischen ihm und Trainer Slomka.
Gefühlt konnte man natürlich befürchten, dass so eine Entwicklung eintritt. Mein Bemühen war aber eindeutig, dieses Erfolgsduo Jörg Schmadtke, Mirko Slomka zusammenzuhalten. Muss eingestehen, es ist mir nicht gelungen.
In Köln dagegen ging es wohl eher um Solidarität und Kompetenzen. Wenn man seinem Weg nicht folgt, dann geht er halt.
In diesem Gespräch hat er signalisiert, dass er bereit wäre, einen Impuls zu geben. Und im Laufe des Gesprächs hat sich dann gezeigt, dass eine Vertragsauflösung die beste Lösung ist.
Die beste Lösung war er für Jörg Schmadtke womöglich auch nie. Trotz Platz 6 verlängerte Bruno Labbadia seinen Vertrag nicht. Vielleicht auch, weil er nicht genügend Anerkennung von seinem Chef bekam.
Eine Enttäuschung kommt, wenn man irgendwas versprochen hat. Aber wir gehen mit dem Thema sehr, sehr offen um.
Was also sagt das alles über Jörg Schmadtke aus? Ist er kompromisslos oder einfach nur ehrlich? Ist er stur oder einfach nur konsequent?
So, unter uns, liebe Zuschauer, die einzigen, die einvernehmlich auseinandergegangen sind, sind wir beide gewesen. Denn Jörg Schmadtke und ich haben bei Sky mal, damals mal Premiere, sehr gut zusammengearbeitet. Live-Fußballspiele zusammen kommentiert. Weil wir so einvernehmlich auseinandergegangen sind, Jörg, was habe ich besser gemacht als die Herren Slomka, Stöger oder auch Labbadia?
Völlig andere Situation, die man nicht miteinander vergleichen kann. Aber ich bin schon davon überzeugt, dass man seine Dinge einbringen muss, die Dinge des anderen aufnehmen muss und versuchen muss, daraus einen gemeinschaftlichen Weg zu hinzubekommen. Ja. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann kann man sagen, ich bin stur oder egoistisch oder wie auch immer oder man muss mir folgen. Wobei ich immer der Auffassung bin, ich arbeite für einen Club, werde von dem bezahlt und muss das bestmögliche Ergebnis für einen Club herausbekommen. So, und wenn ich von Dingen überzeugt bin, dann versuche ich sie auch durchzudrücken und durchzusetzen. Wenn man dem nicht folgen kann, dann finde ich, ist die Mission auch ein Stück weit beendet.
Aber Sie hatten ja immer Erfolg mit Ihren Trainern und dennoch kam es zu komischen Trennungen. Überlegt man sich dann auch mal selbst, so nachts im stillen Kämmerlein, es könnte auch an mir gelegen haben.
Ja, natürlich. Also ich bin ja nicht immer nur wegen Trainern gegangen, sondern es waren Gesamtkonstellationen, die nach meiner Einschätzung nicht mehr gewinnbringend für beide Seiten waren. So, und dann finde ich, dann muss man den Weg frei machen und dann muss man sich verabschieden. Und ich versuche dann einen neuen Club zu finden, in dem ich mich entfalten kann. Und ein Club muss auch die Freiheit haben, einen neuen Geschäftsführer Sport einzustellen, um dann neue Impulse zu geben und sich fortentwickeln zu können. So.
Sind Sie denn selbst so ein schwieriger Typ?
Ja, ich selber würde mich nicht als schwierig bezeichnen, aber ich bin schon meinungsstark und bin nicht so, dass ich, wenn ich von Dingen überzeugt bin, mich sofort drehen lasse, sondern dann braucht man schon starke Argumente, die mich dann auch überzeugen. Aber ist schon so, dass man natürlich dann auch selbstkritisch nach den einzelnen Stationen mit sich selber umgeht und sich hinterfragt und sagt, hättest du diese oder jene Situation nicht auch anders handeln können?
Um es mal vielleicht ein bisschen dichter zu bekommen, welche Beschreibung passt denn besser auf Sie? Stur oder konsequent?
Ich finde, es ist beides ein Stück weit passend. Ich finde auch, die beiden Dinge widersprechen sich nicht. Konsequent bin ich auf jeden Fall und ich kann auch stur sein, aber wenn auf der anderen Seite Argumente sind, die mich überzeugen, die für mich einleuchtend sind, dann bin ich auch bereit, Positionen aufzugeben. Also es ist nicht so, dass ich stur an bestimmten Dingen verharre und glaube, dass ich der einzig Sehende unter Blinden bin. Also so ist es nicht. Also ich glaube schon, dass man in einem Club miteinander im kontroversen Dialog sein muss. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Gut, aber wenn man so Ihre letzten Stationen sieht, dann hat man den Eindruck, dass Sie so ein bisschen nach dem Grundsatz gehen, entweder ihr machtet, wie ich das will, oder ich mache mich vom Acker.
Den Eindruck könnte man in Köln, nach der Köln-Station haben, das stimmt. Aber nach meiner Einschätzung und nach Hannover gar nicht, wie ich finde. Die Konstellation in Köln war so, dass eine Uneinigkeit in diesem Club herrschte, die ich nach meiner Einschätzung nicht auflösen konnte. So. Und dann sage ich, ich kann mich nicht zerreißen zwischen zwei Fronten. Also, wir müssen uns schon entscheiden für bestimmte Dinge. Die Bereitschaft habe ich nicht gesehen und dementsprechend war für mich klar, dass ich mich verabschiede.
Aber in Köln haben Sie es eigentlich nie so richtig erklärt, auch den Fans nicht richtig erklärt.
Ja, aber ich finde, die Erklärungen in dem Zusammenhang auch nicht vonnöten sind. Wir haben uns getrennt und damit ist auch gut. Ich weiß, dass er in Köln für viel Aufregung gesorgt hat, weil es auch eine Abfindung gab. Und dann hieß es, ja, ich bin selber zurückgetreten. Und dann hieß es nachher, ich bin rausgeschmissen worden. Whatever, wir haben uns getrennt. Wir haben eine Regelung gefunden, die im Übrigen wirtschaftlich auch für den Club in Ordnung war. Muss ich auch in aller Deutlichkeit sagen. Weil wenn ich auf dem Vertrag beharrt hätte, dann wäre deutlich mehr Geld geflossen.
Also stehen Summen im Raum, die zu hoch gegriffen sind.
Da stehen Summen im Raum, und wenn ich den Vertrag erfüllt gehabt hätte oder wenn ich ihn durchgepocht hätte, dann wäre da mehr Geld geflossen. Ja. So.
Ich will aber nochmal auf die Fans zurückkommen, die ja übel genommen haben, auch weil sie es nicht kommuniziert oder erklärt haben.
Ja, es gibt Leute, die nehmen mir das übel, dass ich es nicht erkläre, und es gibt Leute, die sagen, das ist eine Stärke, dass ich nämlich nicht im Nachhinein versuche, Dinge zu erklären, weil sie oftmals auch auf Kosten eines anderen gehen.
Können Sie die Fans aber dennoch verstehen?
Ja, ich verstehe durchaus, wenn es sehr emotional ist und man nicht genau weiß, warum bestimmte Dinge passiert sind, dass man dann so reagiert, wie man reagiert. Das muss nicht solche Formen annehmen, wie sie hier im Stadion im Spiel gegen Köln angenommen haben, weil ich finde, das ist eher abschneidend und das geht gar nicht. Zumal sie nicht nur mich betreffen, sondern auch weitere Personen betreffen, und ich finde, das gehört sich nicht. Aber ich kann verstehen, dass man dann emotional reagiert und dann vielleicht aus der Emotion auch Dinge macht, die man nicht machen sollte.
Es war natürlich dann auch eine spezielle Konstellation zwischen Trainer und Sportdirektor. Peter Stöger war das eben damals. Das war ein Problem. Aber ich will daraus eine grundsätzliche Frage
ableiten. Das ist nicht ganz richtig. Ich widerspreche. Die Problematik war nicht Stöger-Schmadtke. Die Problematik war, dass wir im Club unterschiedliche Strömungen hatten.
Okay. Ist verstanden. Bei anderen Fällen war es vielleicht die Konstellation Trainer Schmadtke. Inwieweit,
das so, ja.
Ja, ne? Inwieweit muss man auf einer Wellenlänge mit dem Trainer liegen, um gut zu arbeiten? Rein grundsätzlich gefragt.
Ich glaube nicht. Am Ende ist entscheidend, dass man überhaupt irgendwie miteinander umgeht. Und dann muss man schauen, wie man die Dinge transportiert bekommt. Das ist natürlich leichter, wenn man eine gewisse Basis, eine gewisse Bindung aneinander hat. Dann ist es leichter, bestimmte Dinge rüber zu transportieren und auch in der Mannschaft und auch in den Club hinein zu transportieren. Das ist leichter, aber das ist nicht unbedingt vonnöten.
Aber so die Chemie müsste doch eigentlich stimmen. Wie war das jetzt im Fall Wolfsburg mit Bruno Labbadia? War das nicht von vornherein so, dass man sagte, oh, da liegt man nun wirklich nicht auf einer Wellenlänge?
Nein. Also wir haben unterschiedliche Auffassungen gehabt über bestimmte Dinge. Und nach meiner Einschätzung wird absolut vonnöten gewesen, diese Dinge zu besprechen, bevor man über einen neuen Vertrag spricht. Dazu ist es nicht gekommen, weil Bruno vorher eine Entscheidung getroffen hat, und ich akzeptiere das total. Und kann auch sein, dass ich Teil dieser Entscheidung war, dass er deswegen nicht verlängert hatte. Ja, kann sein. Aber für mich war klar, vorher muss ein ergebnisoffenes Gespräch geführt werden, um dann einen Vertrag wieder angehen zu können.
Ja, aber warum sagt dann ein Labbadia, ich gehe lieber weg, obwohl er keine andere Option hatte?
Kann ich Ihnen nicht beantworten, die Frage. Bruno Labbadia.
Redet man darüber nicht mal?
Nein.
Aber Sie haben sich doch ergebnisoffen zusammengesetzt.
Nee, wir haben das Gespräch hat nicht stattgefunden, weil vorher die Entscheidung von Bruno kam, dass er den Vertrag nicht verlängern möchte.
Und wie sehr hat Sie das gewundert?
Ich war ein Stück weit überrascht darüber. Aber bin jetzt auch lange genug in dem Geschäft, dass ich mich nicht mehr über allzu viele Dinge wundere.
Gut. Das werde ich mal so hinnehmen, aber trotzdem noch mal einmal nachfragen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Trainer, der halt den Club in die Europa League führt, die Früchte nicht ernten will, wenn da nicht irgendwas ist. Das
ist aber noch nicht klar, dass die Entscheidung gefallen ist, ob wir auch in der Europa League
landen. Wir auf Zeit spielen, oder? Manche Verträge werden jetzt in der Sommerpause verlängert.
Das hätte man machen können,
ja. Ja, lag das nur allein an Labbadia, oder fühlen sich da auch zuständig? Sie hätten ja auch insistieren können, sagen können, jetzt Bruno, jetzt lass uns mal reden.
Das stimmt. Wir hatten auch einen Termin vereinbart, und vor diesem vereinbarten Termin, also vor dem Korridor des Termins, ist die Entscheidung von Bruno gefallen, sodass es nicht mehr möglich war.
Und die nimmt man dann einfach so hin?
Ja.
Sie haben eigentlich quasi ein ganzes Leben lang Fußball gelebt, ne? Erst als Spieler, dann jetzt als eben Verantwortlicher in der Hierarchie eines Vereins, gelten aber auch so als der Intellektuelle unter den Machern in der Fußball-Bundesliga. Wenn Sie das alles so sehen, die Verwerfungen auch in der Liga, im europäischen Fußball, im internationalen Fußball, sagt man sich da irgendwo manchmal, boah, stopp, Und mich hat schon auch irgendwann noch mal was anderes gereizt im Leben. Oder anders gefragt, warum hat sie nichts anderes gereizt bisher?
Ja, wenn ich, also, wenn man dann ehrlich zu sich selber ist, muss man sagen, ich habe mein Leben lang mich mit Fußball beschäftigt, als Aktiver, als Trainer, als Funktionär. Ich kann nichts anderes.
Das kann man so einfach sagen.
Aber ja, aber
das ist mein Argument auch immer.
Aber, klar. Aber ist ein Stück weit so. Also es ist in der freien Wirtschaft für mich ohne Ausbildung, ohne Abschluss eines Studiums, ist natürlich schwierig, einen Job zu finden. Mhm. Der einen dann auch ausfüllt und wo man auch so gestalterisch vielleicht sogar als Chef agieren kann. Das ist schon schwierig.
Das ist jetzt die pragmatische Sichtweise, völlig klar. Aber man hat ja auch, Sie auch, Bundesliga-Pausen gehabt. Denkt man in dem Fall, gerade wenn man halt so wirklich ein Sabbatjahr einlegt oder einlegen muss, auch über Alternativen nach oder will man unbedingt zurück in dieses Business-Bundesliga?
Also ich habe mich schon intensiv auch mit Alternativen beschäftigt und auch außerhalb des Fußballs über Dinge schlau gemacht. Bin dann aber immer wieder zum Fußball zurückgekommen. Wobei ich sagen muss, meine Auszeiten waren meistens Freistellung. Ich hatte nie Phasen, wo ich nicht stattgefunden habe im Fußball. Also von daher war mal freigestellt, ja, zugegebenermaßen. Aber ansonsten habe ich eigentlich immer das Rad weitergedreht.
Das aus Hannover haben Sie auch begründet damit, dass Sie mehr Zeit für die Familie haben wollten. Welche Rolle spielt das heute? Vor allen Dingen, inwieweit fängt die Familie auf?
Ja, Familie ist für mich eine wichtige Institution. Das ist für mich der Rückzugsort, an dem ich mich zurückziehen kann, wo ich Türen zumache und wo ich bin, wie ich bin.
Wie haben Sie es dann gelöst, wenn in Hannover nicht genug Zeit für die Familie da war? Wolfsburg ist ja genauso ein intensiver Job.
Ja, aber wir haben natürlich seit Hannover, das war 2012, jetzt haben wir 19, also sind 7 Jahre dazwischen.
Kinder aus dem Haus, meinen Sie?
Ja, meine Tochter ist 25 und arbeitet jetzt in Berlin. Mein Sohn ist 30 und ist noch in Düsseldorf. Also von daher haben sich da die Situationen verändert, aufgrund der Zeit einfach, die da einhergegangen ist. Worüber ich mir heute Gedanken mache, ist, wie lange bin ich noch in diesem Betrieb, Fußball-Bundesliga, oder möchte ich noch sein? Und was mache ich danach? Also wo führt es mich noch hin?
Sind Sie schon weitergekommen in dem Prozess, in dem Denkprozess?
Ja, ich habe nur anderthalb Jahre Vertrag und dann schauen wir mal, was passiert. Es kann auch sein, dass ich danach sage, Mensch, kümmere mich um meine Frau, weil das Leben ist schon intensiv genug gewesen und vielleicht müssen wir uns mal über ein paar andere Dinge nochmal Gedanken machen. Kann sein, aber das weiß ich noch heute noch nicht.
Wir machen uns gleich auch nochmal Gedanken mit Jörg Schmadtke zusammen in einer Schnellfragerunde. Und ich bin sicher, da lernen Sie noch ein Stück weit besser kennen. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück bei Von Torra on Tour mit Jörg Schmadtke, dem Geschäftsführer Sport des VfL Wolfsburg. Und wir schließen gleich an das, was wir eben besprochen hatten, nämlich die Zukunft. Schnellfragerunde. Ein Lebenstraum, den ich mir noch erfüllen möchte, ist?
Ich möchte noch viel reisen mit meiner Frau.
Gibt es da so Ziele, die man zuerst
ins Visier nimmt? Noch nicht, also im asiatischen Raum haben wir noch ein paar Dinge, die noch offen sind. Und Nordamerika haben wir noch ein paar Dinge.
Warten Sie nicht zu lange damit. Ja. Meine schlechteste berufliche Entscheidung war? Zu Premiere zu gehen.
Na?
Nee, war okay, das ist ja.
Na, das ist, ne? War für mich schon wertvoll, weil ich den Fußballbetrieb mal aus einer anderen Perspektive heraus feststellen konnte und lernen konnte. Ich glaube, ich habe viele Fehler gemacht in meinem Wirken im Fußball. Die schlechteste könnte ich jetzt so nicht sagen.
Dann gehen wir lieber ins Positive. Der beste Spieler, den ich jemals verpflichtet habe, ist?
Ja, auch das ist schwierig, finde ich, weil ich finde, solche Vergleiche immer ein Stück weit hinken, weil jeder zu seiner Zeit war der entscheidende Faktor. Und gab für jeden Club gab es Entscheidungen, wo ich sagen muss, die waren für diesen Club wertvoll.
Den Video Assisted Referee im Keller in Köln, finde ich.
Ich bin ein großer Befürworter gewesen und habe heute meine Zweifel, ob es wirklich so wirklich ratsam war, so einzuführen, wie wir es eingeführt haben.
Warum?
Ja, weil teilweise die Prozesse zu lange dauern, weil ich glaube, das Stadionpublikum nicht gut genug mitgenommen wird. Und weil teilweise Entscheidungen auch nach meiner Einschätzung zumindest fragwürdig sind.
Wie könnte man das ändern? Abschaffen oder?
Das ist schwierig. Das ist ein schwieriges Thema, weil eigentlich ist er eingeführt worden, um mehr Gerechtigkeit in den Gesamtbetrieb zu bekommen. Bei kritischer Betrachtung muss man sagen, ja, ein Stück weit schon, aber nicht so, wie wir geglaubt haben, bevor er eingeführt worden ist. Vielleicht sind wir aber auch zu ungeduldig und müssen diesem ganzen neuen Projekt auch noch ein bisschen mehr Zeit geben.
Also erstmal nicht abschaffen, sondern weiter experimentieren.
Ich glaube, dass im Moment okay ist. Nichtsdestotrotz müssen Entscheidungsprozesse noch schneller laufen. Und ich glaube, wir sind aufgerufen, die Menschen besser mitzunehmen im Stadion. Weil an einem Bildschirm funktioniert es ganz gut, wenn ich mal zu Hause Fußball schaue. Im Stadion ist es schwierig.
Herr Schmantke, damit haben Sie gerade der schwarzen Zunft, wie sie früher hieß, Anregungen gegeben für die Länderspielpause, ein bisschen Gedanken, Brainstorming zu machen. Und das mag ja auch ganz gut gewesen sein. Erstmal danke, dass Sie bei uns waren. Viel Erfolg beim VfL Wolfsburg.
Vielen Dank.
Die nächsten Spiele warten. Leipzig auswärts wird ein strammes Programm. So, liebe Zuschauer, wir sind durch. Wir sind dann nach der Länderspielpause wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Danke, tschüss.